Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Das ist das Thema der Deutschlandradio Denkfabrik in diesem Jahr. Und wir wollen heute den Hochschulbetrieb etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn an der Uni heißt es oft Kettenbefristungen, Bewährungsdruck und Personalverschleiß. Wie können diese Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft geändert und attraktiver werden? Darüber wollen wir heute Mittag diskutieren. Wer an der Uni Karriere machen möchte, der braucht nicht nur einen langen Atem, sondern muss sich oft auch ganz schön durchbeißen, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Zeitverträge sind für die meisten Nachwuchsforscherinnen und Forscher in der Regel lange normal und eine sehr gute Qualifikation garantiert noch lange nicht eine feste Stelle an der Hochschule. Diese Misere ist Insidern seit langem bekannt. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekamen die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die Aktion Hashtag Ich bin Hanna, die im vergangenen Sommer nicht nur über das soziale Netzwerk Twitter für Wirbel sorgte. Auch die Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes hat den Wissenschaftsbetrieb in Aufregung versetzt. Warum? Auch darüber wollen wir heute Mittag hier in Campus und Karriere diskutieren. Und natürlich wie immer gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de. Auch da können Sie gerne Ihre Nummer hinterlassen und wir rufen Sie zurück und Sie können hier direkt in der Sendung Ihre Meinung äußern, aber auch natürlich gerne Ihre Erfahrungen aus dem Wissenschaftsbetrieb schildern. Dr. Christine Eichhorn ist Mitinitiatorin von Hashtag Ich bin Hanna und sie ist jetzt hier mit mir verbunden. Hallo Frau Eichhorn.
Hallo.
Frau Eichhorn, bringen Sie uns vielleicht erst einmal auf den neuesten Stand. Was ist aus der Aktion Hashtag Ich bin Hanna inzwischen geworden? Wurden Sie gehört?
Ja, das kann man schon sagen. Die Aktion hat ja im letzten Jahr sehr viel Aufmerksamkeit hervorgerufen. Wir haben sehr viel Presseaufmerksamkeit gehabt und auch von der Politik tatsächlich Aufmerksamkeit bekommen. Also es ist ja so, dass es tatsächlich auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung eine Passage zu Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft gibt, wo einige unserer Forderungen auch berücksichtigt worden sind. Und jetzt ganz neu haben wir auch ein Buch im Suhrkamp Verlag herausgebracht über die Aktion, das natürlich auch nochmal die Debatte anheizt. Und soweit ich das mitbekomme, wird auch an vielen Hochschulen inzwischen über das Thema intensiver diskutiert, als das vorher der Fall war.
Das heißt, Sie haben da schon ganz schön gut Resonanz bekommen. Aber gehen wir vielleicht nochmal zurück zur Situation. Ich schildere mal Ihre Arbeitssituation. Sie haben gerade eine Professurvertretung an der Universität Stuttgart für neuere deutsche Literatur, haben sich dafür bei einer befristeten Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule in Paderborn beurlauben lassen. Das hört sich ja für einen Außenstehenden erstmal alles etwas seltsam und absurd auch ein bisschen an. Müssen Sie immer in einer Art Halb-Acht-Stellung sein, wenn Sie in der Wissenschaft nach oben rücken wollen?
Ja, das ist so. Also nur solange man keine unbefristete Stelle hat, von denen es sehr wenige gibt, oder eben die Professur erreicht, die auf Lebenszeit dann eine Verbeamtung schafft, solange ist man eigentlich immer in einer Situation, wo man gucken muss, wie es weitergeht. Und dann macht man eben auch so seltsame Konstrukte, wie Sie das jetzt eben referiert haben, weil man sich dann einfach absichert und aus verschiedenen Gründen dann irgendwelchen Entwicklungen vorbaut. Also es ist wirklich eine Sache, wo man auch nicht planen kann, ne? Ich bin ja jetzt auch an zwei verschiedenen Standorten und das geht sehr, sehr vielen so, dass man dann entweder pendeln muss oder umzieht. Und das sind ja Sachen, die für die Betroffenen auch sehr belastend sind, die die Familienplanung beeinflussen. Es ist ja auch diese Phase, ne, zwischen 30 und 40, in die das fällt. Also das macht es alles sehr, sehr schwierig.
Professor Dr. Sabine Kunst ist ehemalige Präsidentin der Humboldt-Universität und jetzt auch mit uns verbunden. Frau Kunst, wir haben jetzt ein bisschen was über den geisteswissenschaftlichen Bereich gehört. Sie hat uns das erzählt, die Frau Eichhorn. Ist die Situation in den Naturwissenschaften ähnlich?
Es gibt schon sehr deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Fächern und Disziplinen, sodass es in den Naturwissenschaften anders ist. Gleichwohl, wenn jetzt ganz neue Gebiete entwickelt werden, braucht man natürlich auch immer Stellenstrukturen, auf die dann die Nachwuchswissenschaftler rücken können. Generell sind aber die Drittmittelzuflüsse und die Möglichkeiten, auch die eigene Stelle über Drittmittel zu beantragen und auch zu bekommen, sehr, sehr gut. Und von daher ist die Situation dort wirklich ein bisschen anders.
Drittmittel müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Das sind Gelder, die fließen zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgesellschaft. Richtig?
Ja, die nicht aus dem Landeszuschuss kommen und über... Es ist tatsächlich eine große Schwierigkeit jetzt in der teils aufgeheizten Diskussion, dass man nicht leicht unterscheiden kann, welche Quelle eigentlich einen Einfluss hat auf jetzt Befristung oder Nichtbefristung. Wenn man jetzt an die ganzen Gesetzesänderungen denkt, dann zielen die immer auf Beschäftigungen aus Haushaltsmitteln, also aus dem Landeszuschuss für die Universitäten ab. Und nicht auf die Drittmittelfinanzierung. Oder andersrum, in den Geisteswissenschaften, wenn man keine Drittmittel hat, muss man letztendlich sehen, wie man irgendwie an Haushaltsmittel kommt. Und dadurch ist natürlich dort der Druck auch nochmal ein ganz anderer, als wenn eine Finanzierung aus DFG-Mitteln möglich ist.
Aber es gibt ja auch DFG-Mittel für die Geisteswissenschaften.
Ja, selbstverständlich. Und die gibt es ja auch häufig und selbstverständlich auch dort die Finanzierung der eigenen Quelle. Ich hatte jetzt nur angesichts tatsächlich der Aktivität ichbinhanna.de, wenn man dort schaut, wie viele aus den Geisteswissenschaften versus anderer Disziplinen dort sehr aktiv sind, dann sieht man da eben eine gewisse Unterschiedlichkeit.
Das heißt, da sind mehr, wenn ich das richtig verstehe, die aus den Geisteswissenschaften kommen und sich an dieser Aktion beteiligen, als aus den Naturwissenschaften. Verstehe ich es richtig?
Ja.
Vielleicht erklären Sie uns, Frau Kunst, noch einmal auch für alle diejenigen, die sich jetzt auch nicht im Wissenschaftsbetrieb oder im Hochschulbetrieb auch nicht so auskennen. Wie läuft das eigentlich? Wer bekommt eigentlich wann eine Professorenstelle?
Also Professorenstellen werden ausgeschrieben in ganz unterschiedlichen Qualifikationsstufen. Man kann eine Juniorprofessorenstelle erhalten, die dann in einem sogenannten Tenure-Verfahren in eine Lebenszeitprofessur übergeht. Oder man bewirbt sich auf eine Professur, die nach W2 oder W3 gleich in eine Lebenszeitstelle führt. Immer häufiger und auch im Rahmen tatsächlich der Unterstützung von jungen Leuten sind beispielsweise die Berliner Universitäten immer mehr dazu übergegangen, auch ihre Stellen umzuformen in getenierte Stellen, sodass man früher in der Karriere eine Juniorprofessur bekommt und sich dann auch auf dieser qualifizieren kann zu einer Lebenszeitstelle.
Was heißt Tenure?
Tenure heißt, dass Sie über einen Zeitraum von insgesamt 2x3 Jahren eine Zeit der Erprobung durchlaufen, dort nach einer Zwischenevaluation sich dann bewerben können auf eine Lebenszeitstelle. Und zur Zeit, der Übergang relativ häufig ist, sehr häufig. Also erst in den allerletzten Jahren macht man sich mehr Gedanken drüber, wie diese Qualitätskriterien für eine Verstetigung verschärft werden, weil bisher tatsächlich der Übergang nahezu 100% ist.
Jetzt haben wir gehört oder haben den Eindruck zumindest auch, dass es da mehr Kandidaten gibt, denn sonst würde es ja nicht die Aufrufe geben zu mehr festen Stellen, als es tatsächlich auch, sage ich jetzt mal, Professoren und Professorinnenstellen gibt. Gibt es vielleicht einfach auch zu viele Menschen, die eine wissenschaftliche Karriere machen wollen? Man könnte es ja auch andersrum sehen.
Soll ich darauf antworten?
Sie können beide. Vielleicht erstmal Frau Kunst und dann Sie, Frau Eichhorn.
Ja, okay.
Also es ist natürlich in den ganz unterschiedlichen Wissenschaftssystemen immer so, dass man mehr Leute hat, die gerne in eine Professur wollen und es immer ein knappes Gut ist. Und das ist über die europäischen Länder überall so. Nur ein Viertel erreichen tatsächlich auch nach den Qualifikationen mit einer Promotion dann tatsächlich bleiben im Wissenschaftssystem. In anderen, noch härteren Systemen wie im US-amerikanischen sind es sogar kleiner 10%. Also es ist sehr üblich, dass es ein langer, harter Weg auch mit vielen Auswahlschritten ist, sodass, wenn Sie es jetzt zynisch betrachten wollten, immer mehr da sind, als nachher auch tatsächlich das Ziel erreichen. Das liegt im System und auch in den Selektionsmechanismen, um zu bestmöglichster tatsächlich Qualität im Sinne einer fachlichen Bewertung dann auch zu kommen.
Frau Eichhorn.
Ja, also ich glaube, man muss einerseits unterscheiden, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Professuren, wo sich 200 Leute drauf bewerben, das stimmt. Es gibt aber auch Professuren, gerade wenn das so Trendthemen sind, wo es nicht sehr viele Leute gibt, die das schon machen und die schon habilitiert sind oder ähnliche Qualifikationen haben, da gibt es dann auch mal nur eine Handvoll von Bewerbern. Also das ist sehr unterschiedlich, das ist das eine. Und das andere, ja, Frau Kunz hat recht, das liegt am System, aber muss das System so bleiben, wie es jetzt ist? Denn wenn man sich die Statistiken anguckt, dann sieht man ja, dass wir in den letzten 30 Jahren ungefähr einen extremen Aufwuchs des wissenschaftlichen Personals hatten. Und das führt jetzt dazu, dass wir nur noch so um die 13-14% überhaupt Professuren haben und alle anderen sind in irgendeiner Weise von denen abhängig. Also das heißt, wir haben gerade durch den Aufwuchs von Drittmitteln und Projektstellen und so weiter einfach dieses System auch aufgebläht und damit eine Situation geschaffen, gezielt geschaffen, in der mehr Nachwuchs in Anführungszeichen überhaupt auf die Professuren kommt. Also dieses System ist schon auch in einer Art und Weise so geschaffen worden und da, glaube ich, kann man dran drehen.
Jetzt hat uns die ganze Zeit zugehört Dr. Ina Ciborra. Sie ist bildungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Auch an Sie ein herzliches Willkommen erstmal hier in die Runde, Frau Ciborra.
Ja, allerdings bin ich die wissenschaftspolitische Sprecherin der Abgeordnetenhausfraktion in Berlin.
Dann,
sorry, dann, aber guten Tag.
Nein, das ist gut, dass Sie das direkt sagen. Dann wurde mir das falsch weitergegeben, aber das korrigieren wir direkt. Wenn Sie das jetzt hören, dann haben Sie doch bestimmt auch den Eindruck, das ist ja auch ein bisschen ein selbstgemachtes Problem, sagte Frau Eichhorn. Wie kommen wir denn aus dieser selbstgemachten Soße wieder raus?
Ja, wir haben ja versucht, ein bisschen was zu tun im Berliner Hochschulgesetz, indem wir die Befristung für die Phase nach der Promotion dann doch versuchen einzuschränken. Da gab es ja auch viel Debatten drüber. Letzten Endes muss die Wissenschaft natürlich selber Beschäftigungsstrukturen entwickeln, die den Fächerkulturen gerecht werden, die der besten Auslese gerecht werden, die wir ja im Augenblick so nicht haben, weil das ganze System ja auch zu einer hohen sozialen Selektivität führt. Also diejenigen, die sozial besser abgesichert sind, können sich es halt eher leisten, auch mit diesen Befristungen klarzukommen. Es ist auch, denke ich, nicht geschlechtergerecht. Die Frage der Vereinbarkeit mit Familie wurde schon angesprochen und so weiter. Also wir wollen ja, dass wir wirklich am Ende eine exzellente Wissenschaft haben mit kreativen Menschen, die uns als Gesellschaft weiterbringen, eine gute Lehre, gute Ergebnisse. Und dafür brauchen wir Personalstrukturen und die können auch nicht für alle gleich sein. Es wurde schon angesprochen, die Unterschiede, die wir halt haben, was die Arbeitsmärkte angeht, aber Karriereperspektiven außerhalb der Wissenschaft. Vielleicht sind ja viel weniger bei Ich bin Hanna dabei aus bestimmten Disziplinen, weil die längst die Wissenschaft verlassen haben, weil die guten Leute dann viel schneller auch sagen, das mache ich gar nicht mit, da gehe ich raus. Und insofern brauchen wir ein System, das Karrieren früher planbar macht, das klarer strukturiert, wann, wie lange bleibt man im Wissenschaftssystem, wann werden Stellen dann außerhalb der Wissenschaft angestrebt und wie schaffen wir das, die Karrieren so planbar zu machen. Natürlich muss da auch geleistet werden, aber eben auch unter Bedingungen, die gute Leistung ermöglichen. Ich glaube nicht, dass Angst und permanente Existenzsorge eine gute Bedingung ist für gute Leistung zum Beispiel. Also da müssen wir als Politik, aber eben vor allem die Hochschulen selber ein System entwickeln, was den Anforderungen auch durchaus abnehmender Jahrgänge, damit haben wir es ja auch zu tun, gerecht werden und uns alle da nach vorne bringen.
Frau Tschibor, Sie hatten ja in dieser Woche Wissenschaftsausschuss. Inwiefern ist denn das Problembewusstsein dort so ausgeprägt, dass da auch ein aktiver Änderungswille da ist?
Ich denke, bei einem großen Teil der Wissenschaft ist schon eine Änderungswelle da. Also wird schon gesehen, dass diese ganz kurzfristigen Verträge, diese sehr zerstückelten Biografien da auch der Wissenschaft nicht gut tun. Und dass auch die Stimmung an den Universitäten ja nicht unbedingt förderlich ist nicht im Sinne guter Forschung und Lehre tatsächlich ist im Augenblick. Ich glaube, ein Großteil hat durchaus Veränderungswillen und denkt intensiv darüber nach. Ich glaube, das wurde auch deutlich aus den Äußerungen von des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Herrn Alt, an der Stelle. Aber natürlich gibt es auch die das sehr komfortabel finden, dadurch, dass sie mit relativ kurzfristigen Verträgen auch viel Macht ausüben können über die NachwuchswissenschaftlerInnen, ja, die das sehr komfortabel finden und nicht gerne solche Macht abgeben wollen, sondern in Strukturen, wo sie heuern und feuern können, das natürlich für sich selber sehr komfortabel finden.
Herr Kold,
insofern gibt es auch die Beharrungskräfte natürlich. Mhm.
Vielleicht machen wir hier mal eine kleine Zäsur. Herr Koltermann aus Niedersachsen hat sich bei uns gemeldet. Er ist, wie ich hier sehe, selber wissenschaftlicher Mitarbeiter. Herr Koltermann, wo arbeiten Sie?
Ich arbeite an der Hochschule Hannover in einem aus dem Land finanzierten Drittmittelprojekt.
Also das, was wir eben gerade gehört haben, also diese Finanzierung von außen sozusagen,
richtig,
was Frau Kunst uns beschrieben hat.
Mhm. Genau, sozusagen ein eigenes Dreijahresprojekt eingeworben und arbeite da, genau.
Und was ist jetzt Ihr Ziel, sage ich jetzt mal?
Mein Ziel ist eigentlich in der Wissenschaft zu bleiben, aber ich sehe das aufgrund der schon geschilderten Schwierigkeiten als schwierig und bin sozusagen auch nicht mehr bereit, diese Kompromisse einzugehen. Ein Jahr Vertretungsprofessur Ort XY, pendeln nach A, B, pendeln nach C und halte es einfach für einfach keine attraktive Option mehr, weil die einzige Option ja quasi ist, zu versuchen, durch den Flaschenhals zu kommen hin zu einer Professur oder einer unbefristeten Stelle.
Mhm. Das heißt, das hält Sie schon ab, auch eine wissenschaftliche Karriere anzugehen?
Naja, genau. Also sozusagen, ich bin jetzt dabei zu überlegen, ob es für mich mit Anfang 40 noch einfach eine valide Karriereoption ist. Ne? Und da gehören sozusagen diese Strukturen natürlich dazu, obwohl ich sozusagen schon privilegiert bin, weil ich eben eine volle Drittmittelstelle über 3 Jahre habe, ne? Was ja sozusagen in diesem Mittelbau schon recht privilegierte Situation ist.
Das heißt, sind Sie das von Anfang an bewusst so angegangen, dass Sie gesagt haben, okay, ich gucke erstmal so weit, wie ich komme und jetzt sagen Sie, nee, das ist mir zu wackelig, ich gehe da doch mal einen anderen Weg?
Genau, es war sozusagen ein Realitätscheck, ne, der sozusagen irgendwann eingesetzt hat oder ein Realitätsschock, ne, dass sozusagen die Karriereoptionen sind. Es wundert mich jetzt nicht und dazu würde ich sozusagen gerne gleich noch eine grundsätzliche Anmerkung machen, warum es so schwierig ist, weil es mich an Debatten noch aus meinem Studium erinnert über Hochschule und über die Art und Weise, wie Hochschulen funktionieren.
Hm. Wenn Sie jetzt zugehört haben bei den 3 Expertinnen, die wir hier in der Sendung haben, was ist Ihnen da denn als erstes Kritisches eingefallen?
Naja, was ich, glaube ich, anmerken würde, ist, dass wir eine Situation haben, die politisch gewollt ist. Und das ist eine Situation, die darauf zurückgeht, dass politisches Ziel der Bildungspolitik an Hochschulen war, seit den 2000ern die Grundfinanzierung der Hochschulen zurückzufahren, mehr in Drittmittel zu lenken und die Institution auszubauen, die Exzellenzinitiative, um damit einen Wettbewerb zu schaffen. Wettbewerb zwischen Hochschulen, Wettbewerb zwischen dem Mittelbau, Wettbewerb zwischen Professorinnen und dass sozusagen alles, was gerade diskutiert wird, eigentlich Maßnahmen sind, die sozusagen nur kosmetisch eingreifen, weil diese Grundsatzentscheidung, ich will letztlich ein neoliberales Hochschulsystem mit Wettbewerb, wo sich die Besten durchsetzen, wo auch die Professorinnen ja sozusagen heute danach klassifiziert werden, wie viel Drittmittel sie einwerben, das eigentlich so ein Grundbaustein unserer Hochschulen ist. Dazu gehört auch externe Beraterfirmen wie die Bertelsmann Stiftung, die Sie auch immer wieder in der Sendung haben, die all das sozusagen als politisches System mit favorisiert haben. Dazu gehört zum Beispiel auch die Einführung von Bachelor- und Master-System, der Bologna-Prozess. Aber man hat eigentlich einen komplexen Bildungssystemswandel an den Hochschulen, der genau diese Struktur, unter der Mittelbau zu leiden hat, bis zum gewissen Grad geschafft hat, der so gewollt wurde und der auch nicht geändert werden möchte, weil natürlich gibt es auch Vorteile durch Wettbewerb. Ne? Und ich kann anders Geld steuern, ich kann anders das Personal managen. Und deswegen bin ich sehr pessimistisch. Ich glaube, die Bedingungen werden sich nicht ändern, weil das war bewusst so gewollt. Und auch daran wird, und es gibt auch keine politischen Debatten darüber, dieses System zu ändern. Mhm. Ja, also nicht Qualität in der Breite mit guten Arbeitsbedingungen, die nachhaltig sind, sondern Wettbewerb, wo sich die wenigen Besten durchsetzen.
Herr Koltermann, ich glaube, jetzt müssen wir Frau Ciborra und auch Frau Kunz die Chance geben, darauf zu reagieren. Frau Ciborra, vielleicht erstmal an Sie. Ist es alles politisch gewollt, sagt Herr Koltermann, und ist es nur Kosmetik, was da jetzt betrieben wird?
Ja, natürlich gab es Debatten. Ich weiß nicht, mein Jahrgang zum Beispiel, also meine Jahrgänge, wir haben natürlich auch ein Hochschulsystem erlebt, das eine ziemliche Behäbigkeit hatte. Es liegt vielleicht auch zum Teil daran, dass nach dem großen Ausweiten der Hochschulen in den 70er Jahren Strukturen nicht immer die beste Lehre zum Beispiel auch hervorgebracht haben. Und dass man sich überlegt hat, okay, wie kriegen wir da wieder mehr Dynamik rein? Wie kriegen wir hier Wettbewerb rein? Ich finde die Exzellenzinitiative im Kern eine gute Sache. Die hat in manchen Bereichen wirklich auch Quantensprünge ausgelöst, wenn ich das mal aus Perspektive meines Faches betrachte. Da ist schon Großartiges auch entstanden, aber natürlich auch mit diesen Folgen für die Befristung. Und ich denke, natürlich müssen wir darüber diskutieren, dass wir die Grundfinanzierung wieder verbessern, dass wir ein solides Fundament haben und auf einem soliden Fundament auch mit guter Beschäftigung dann natürlich trotzdem immer noch sowas wie Wettbewerb um Drittmittel, um Exzellenz, um die besten Ideen noch stattfinden kann. Aber das Fundament muss stark sein und nicht bröckelig, sonst kann das auch mit der Exzellenz ja gar nicht funktionieren. Mhm. Und diese Debatte müssen wir jetzt wieder führen. Wir müssen quasi die Auswüchse auf jeden Fall beseitigen und wieder zu einem vernünftigen Fundament kommen. Mhm.
Aber das für mich ist jetzt noch keine Antwort dazu gekommen, dass es politisch gewollt ist und dass es jetzt im Moment nur Kosmetik ist, die da betrieben wird.
Also natürlich politisch.
Ja, Frau Kunz.
Also ich meine, selbstverständlich war es also politisch gewollt und auch tatsächlich im Sinne der internationalen Konkurrenzfähigkeit für Deutschland und für das deutsche Wissenschaftssystem unerlässlich. Also wenn man tatsächlich ein bisschen zurückschaut und an den Start der Exzellenzinitiativen und eines stärkeren Wettbewerbs zurückschaut, hatte das deutsche Wissenschaftssystem erhebliche Probleme, international konkurrenzfähig zu bleiben. Und insofern ist tatsächlich die Bemühung, eine ganz systematische Bestenauslese zu machen und auch Kooperation und Verbünde bilden, um in international konkurrenzfähiger Forschung mitzuspielen, unerlässlich gewesen. Also davon bin ich zutiefst überzeugt. Da tatsächlich all diese Mittel immer befristet sind, lösen zusätzliche Gebiete, neue Felder mit sehr vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dann sich in diese Richtung qualifizieren, natürlich einen unendlichen Druck auf das System Universität aus. Und wenn dann eine Basisfinanzierung nicht mitzieht, dann muss man schauen, wie man tatsächlich über Drittmittel eigentlich die Grundstruktur der Universität einigermaßen ausbalanciert und mitfinanziert. Also insofern ist es eine Folge unseres föderalen Systems einerseits, also Basisfinanzierung für die Universitäten durch die Länder und Exzellenzförderung hauptsächlich durch den Bund. Und dadurch kommen teils diese Schieflagen zustande, bei denen man aber aufpassen muss bei der Bewertung, dass man nicht, also das Kind mit dem Bade ausschüttet. Wir brauchen eine Bestenauslese und brauchen auch eine höhere Ehrlichkeit im System, früh zurückzumelden, wer tatsächlich im Wissenschaftssystem sich durchsetzen können wird und wer nicht, und haben die Verpflichtung, auch andere Wege aus dem System heraus deutlicher mit zu ebnen. Das sind die Punkte.
Frau Kunst, wenn ich Herrn Koltermann richtig verstanden habe, dann sagte er ja, das war ein Realitätsschock für ihn. Müsste das vielleicht auch eher geschehen, also diese Auslese, dass die Kandidatinnen und Kandidaten vielleicht auch schon früher sehen können und vielleicht auch gesagt bekommen, bis hierhin, und eine richtige Chance haben sie dann danach wahrscheinlich nicht?
Ja, genau so ist es.
Also, darf ich nochmal ausdrücken?
Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz was sagen. Also,
Frau Eichhorn, Sie sind das jetzt, ne? Oder?
Nein, Frau Cibora.
Ah, Frau Cibora, Entschuldigung.
Genau. Nein, diese Konkurrenz, die können wir natürlich wirklich dauerhaft nur bestehen, wenn wir auch bei dem, was wir vom Bruttoinlandsprodukt für Wissenschaft und Forschung ausgeben, da mithalten. Und das ist ja nicht der Fall. Wir geben ja in Deutschland weniger vom BIP aus als die Länder, mit denen wir hier konkurrieren wollen, gerade im skandinavischen oder angelsächsischen Bereich. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir können nicht mit deutlich weniger Grundfinanzierung dann über solche Drittmittelfinanzierungen, solche Exzellenzförderung glauben, ganz vorne mitzuspielen. Also das kann ja nur auf Verschleiß dann fahren. Und das ist, denke ich, der Grundfehler. Wir müssen einfach mehr, Wissenschaft und Forschung muss uns insgesamt mehr wert sein. Und dann kommt halt diese Bund-Länder-Problematik dazu, dass natürlich die Bundesländer, wenn sie finanziell massiv unter Druck stehen, diese Finanzierung für die Hochschulen in dem Ausmaß gar nicht leisten können.
Ich glaube, Herr Koltermann, Sie wollten auch noch was sagen, oder? Habe ich das falsch?
Genau, ich würde gerne auf zwei Argumente von Frau Kunz noch mal eingehen. Ich kann das alles nachvollziehen. Es ist natürlich der politische Diskurs der Hochschulleitung. Aber zwei Sachen. Bestenauswahl ist das Versprechen, dass tatsächlich die, die am besten sind, es verdienen, es zu schaffen. Das halte ich für einen absolut verqueren Diskurs, weil es gibt extrem viele qualifizierte Wissenschaftlerinnen, die es eben nicht schaffen, weil sie einfach nicht genug Stellen gibt und die deswegen irgendwann sagen, sie machen nicht mehr mit und die fallen unter diesen Bedingungen. Das heißt, es ist ein Versprechen, was sich nicht einlösen lässt und was gleichzeitig das Problem individualisiert. Du warst leider nicht gut genug, deswegen schaffst du nicht das eine. Das andere ist, international konkurrenzfähig ist meiner Ansicht nach eine Option, auch in Hochschulpolitik zu handeln. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Es ist sozusagen Teil, international auch in den Wettbewerb mit anderen Ländern zu gehen, sich zu öffnen. Ich würde in Frage stellen, ich finde, darüber muss man diskutieren, ob für die Lösung von gesellschaftlichen relevanten Problemen, unter anderem durch grundständige Forschung, durch eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen politischen Themen über Forschung und Wissenschaft, der internationale Konkurrenzfähigkeit überhaupt eigentlich ein relevantes Kriterium ist. Mir klar, aus naturwissenschaftlicher Sicht und aus einer bestimmten Perspektive ist das das A und O, aber das ist sozusagen natürlich dann ein Totschlagargument, zu sagen, wir wollen diesen Markt, und klar, und dann ist Teil dieses Marktes das, was wir heute vorfinden. Ich finde aber, es muss nicht zwangsläufig so sein, sondern das war der Wunsch internationaler Bildungslandschaft, Wettbewerb und Konkurrenz. Und ich finde, das widerspricht eigentlich dem, was grundsätzlich die Aufgabe von Wissenschaft und Forschung ist.
Danke, Herr Koltermann, dass Sie sich beteiligt haben. Vielleicht Frau Kunz dazu nochmal?
Gerne. Die Grundversorgung, die eine Universität zu leisten hat, hat natürlich sehr viel mehr im Aufgabenportfolio neben international konkurrenzfähiger Forschung. Das ist völlig klar, sodass ja die Universitäten als Hauptaufgabe auch ein gutes Bildungsangebot für sehr, sehr viele Studierende hat, sodass man auch dafür eine gut ausgewogene Versorgung braucht. Und dafür haben wir tatsächlich zu wenig Geld und da mangelt es an Grundfinanzierung. Das ist korrekt. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, mit wie im Verhältnis wenig die deutschen Universitäten wie viel produzieren, so ist das ein indirekter, sehr guter Beleg dafür, dass hier über die Auslese tatsächlich der Besten auch sehr, sehr Gutes rauskommt. Denn zurzeit sind wir international konkurrenzfähig. Und insofern muss man, wenn man jetzt am System rumschraubt, sich tatsächlich miteinander vereinbaren, wie man in diesem komplexen System welche Schrauben dreht, um nicht aus der Politik in die Hochschule rein zu regieren und dabei nicht genau weiß, was man damit auch teils anrichtet. Und anrichtet heißt, dass es dann also zu solchen Reaktionen führt, die einzelne Gruppen wie die von ichbinhanna.de Betroffenen dann also auch zu ihren Protesten veranlasst. Universität tut, was sie kann und ich sehe das in den Berliner Bereich, habe ich das in den letzten Jahren gesehen, tatsächlich die gröbsten Ungerechtigkeiten, also Verlängerung der Verträge und eine gute frühere Selbstständigkeit, die Kontextualisierung von Gruppen von Doktoranden, so dass man in Kollegs miteinander sich austauschen kann und nicht abhängig ist von einzelnen Personen. Da ist sehr, sehr viel passiert, so dass es auch wichtig ist, das Glas halb voll und nicht nur halb leer zu sehen.
Frau Schüller hat sich noch bei uns gemeldet. Ich grüße Sie, Frau Schüller. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich in Ihrer Sendung sein darf. Ich bin Architektin und ich habe 10 Jahre an der ETH Zürich als Assistentin, Oberassistentin und hinterher als Dozentin gearbeitet und bin dann aus privaten Gründen nach Deutschland zurückgegangen und habe auch erst damit geliebäugelt, hier an der Uni etwas zu machen. Weil es mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich habe auch publiziert und Symposien veranstaltet und so. Und habe dann aber 2 Sachen festgestellt. Erstens, dass es relativ hermetisch war, also dass auch es sehr schwierig war, hineinzukommen in das System. Andererseits aber auch, dass es gerade in dieser mittleren Qualifikation, also als Dozentin zum Beispiel, es praktisch unmöglich war, zu der Zeit überhaupt sich damit über Wasser zu halten. Das ist also ein ganz krasser Gegensatz zu dem gewesen, was ich in der Schweiz erlebt habe. Das ist, da sind da auch ja jetzt keine wahnsinnig die besten bezahlten Jobs, aber man kann davon sehr gut leben. Und das ist also in Deutschland nicht so gewesen. Und nachdem ich mich dann ein bisschen umgetan habe und von jemandem, der als Dozent bei den Germanisten gearbeitet hat und eben gesagt hat, immer, er verdient so wenig Geld, dass er eigentlich nur das machen kann, weil seine Frau das finanziert, habe ich dann der Universität den Rücken gekehrt und mich privat oder ja als Architektin weiter engagiert. Das ist auch toll, also ich bereue das nicht, aber eigentlich denke ich, ist es sehr schade, weil ich denke, dass auch viele gute, engagierte Leute aus diesem Grund für die Uni nicht mehr zur Verfügung stehen.
Das heißt, es geht Ihnen in erster Linie auch um den Verdienst, sage ich jetzt mal. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich. Mhm. Also auch Menschen, die an der Universität arbeiten und da super Leistungen bringen, müssen natürlich davon leben können.
Mhm. Ich denke, Frau Eichhorn, das haben Sie ja mit Ihrer Aktion auch bewirken wollen. Nicht nur, dass es entfristete Stellen gibt, sondern dass auch vernünftig bezahlt wird. Ist das richtig?
Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, denn wir sehen ja auch, dass sehr, sehr viele unbezahlte Überstunden in der Wissenschaft gemacht werden. Also da geht die Statistik so von 10 bis 13 Stunden in der Woche. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass viele auf Teilzeitstellen sitzen und eigentlich Vollzeitarbeit machen. Das wird selbstverständlich erwartet. Also gerade bei Promotionen ist es ja so, dass in vielen Fächern auch die DFG-Regeln nur 65 oder 75% Stellen überhaupt vorsehen. Natürlich erwartet man aber Vollzeitarbeit und. Das heißt, das ist sehr, sehr verbreitet. Und wenn man das mal reduziert, wir haben natürlich den Tarifvertrag, ne, den TVL der Länder, Aber wenn dann nur eine halbe Stelle ist, dann hat man eben in so einer Unistadt, also gerade wenn Sie sich Stuttgart oder München vorstellen, natürlich eigentlich keine Chance, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen. Und das kann ja wohl auch nicht das Leben im öffentlichen Dienst sein oder die Arbeit im öffentlichen Dienst. Was ich aber auch noch anmerken möchte, Frau Kunz hat ja vorhin gesagt, ja, wir haben ja doch ein relativ hohes Niveau der Forschung, also muss ja alles gut sein. Naja, warum haben wir dieses Niveau? Weil sich sehr viele Leute, und das sind eben nicht nur die Entfristeten auf den Professuren, sondern auch viele darunter, einfach extrem viel von ihrer Zeit und ihrer Energie in das System stecken, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal eine Professur bekommen. Also das heißt, die stecken wirklich so ganz viel von ihrer Lebenszeit hinein. Viele haben eigentlich fast kein Privatleben mehr. Und dann, wenn sie völlig fertig sind und nicht mehr zu gebrauchen, dann fliegen sie aus dem System oder gehen raus. Und damit geht natürlich die Arbeitskraft verloren, aber man hat irgendwie so die besten Jahre dieser Leute auch ausgenutzt. Also das ist doch auch kein System, das man sich wünscht, so als staatlicher Arbeitgeber.
Mhm. Darf ich dazu noch kurz was ergänzen?
Ja, gerne.
Also ich finde auch eigentlich, dass ein Arbeitgeber wie die Uni auch die Aufgabe hat, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein bisschen darauf zu achten, eben dass die hinterher nicht so kalt aus dem System fliegen. Ich habe jetzt schon mehrfach auch beobachtet in Deutschland, dass es zum Beispiel überhaupt nicht gewollt ist, also gerade bei den Architekten an den Unis, dass die Leute eine Promotion machen, weil die nämlich dann einfach nicht mehr so viel Zeit haben für die Lehre oder für sonstige Sachen. Und das finde ich ziemlich verantwortungslos, weil die Leute müssen sich ja auch weiterqualifizieren, um überhaupt auf dieser Ebene wissenschaftliche Leistung auch weiterzukommen.
Der menschliche Umgang lässt dann ein bisschen zu wünschen übrig, Frau Kunst. Was sagen Sie dazu?
Also ich wehre mich dagegen, dass man das so über einen Kamm schert. Also es ist auch zu unterscheiden, auf welchen Qualifikationsstellen wer sitzt. Also für eine Promotion ist es die Regel, dass die Universitäten mittlerweile auch sich bekennen zu einer möglichst Zweidrittelstelle. Manchmal hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera und die Finanzierung ist nicht da für eine solche Stelle, um darauf zu promovieren. Das ist das eine. Also das sind die Phasen für die Qualifikation. Für die Phase nach der Promotion stehen ganze Stellen zur Verfügung, wenn man sie denn dann dafür verwendet, und die sind auch dann verbunden mit einer anständigen Bezahlung. Für tatsächlich den Personenkreis, der mit Lehraufträgen Lehre macht, um ins System reinzukommen, werden die ganz normalen Sätze für Lehraufträge bezahlt, die darauf ausgelegt sind, dass man es neben einer anderen Grundversorgung noch macht. Das ist in der Tat sehr, sehr knapp, weil man davon eigentlich nicht gut leben kann. So, also man muss ein bisschen sehen, über was man da wirklich redet. Wenn eine Promotion angenommen wird von einem Betreuer und ein entsprechender Betreuungsvertrag vorliegt für eine Promotion, dann wird insbesondere unter dem Dach von Graduiertenzentren auch darauf geachtet, dass tatsächlich diese Promotion mit begleitet wird. Nicht jede Promotion führt zur Promotion, weil man manchmal halt auch scheitert. Aber generell sehe ich das schon auch als erfüllt an. Dass man sich jetzt an der einen oder anderen Stelle dann sehr, sehr lange Zeit damit aufhält, auch zu suchen nach Themata oder immer wieder breitschlagen lässt, andere Sachen zu machen, ist manchmal dann auch eine Situation, wo ich nur auffordern kann, auch dann dagegen anzugehen.
Auf jeden Fall Dankeschön an Frau Schüller, dass sie diese wichtigen Aspekte mit hier in die Diskussion hineingebracht hat. Geschrieben hat uns auch Karin Stieler. Sie ist Mutter zweier studierter Söhne. Und sie schreibt, warum verzichtet Deutschland wegen dieser sogenannten schwierigen Bedingungen auf guten Nachwuchs und die Weiterentwicklung unserer Forschung? Gute Leute gehen dann einfach ins Ausland. Frau Tschibora.
Ja, das ist natürlich oft so. Wenn wir woanders bessere Arbeitsbedingungen vorfinden, dann gehen die sehr guten Leute natürlich auch dorthin. Das schwankt auch immer wieder. Es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die zurückkommen oder die gerade nach Deutschland kommen, weil hier auch einiges gut ist. Also in unserem Wissenschaftssystem auf jeden Fall. Nein, aber das habe ich jetzt gerade in letzter Zeit bei Frauen, die hier in Berlin nicht entfristet wurden, die ausgezeichnet qualifiziert waren, gesehen. Die sind dann eben ins Ausland gegangen. Ja, und das ist ein Verlust für uns.
Frank Log schreibt noch, das Hauptproblem der prekären Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Nachwuchses sind die alten Lehrstuhlinhaber in verbeamteten Positionen, die ihre Machtposition gegenüber dem akademischen Mittelbau, aber auch gegenüber den Studierenden hemmungslos ausspielen. Wie sehen Sie das, Frau Kunz? Sie können ja aus dem Universitätsbetrieb auch als Lehrstuhlinhaberin erzählen.
Also, um auf meine Uralterfahrung als Lehrstuhlinhaberin zurückzukommen, ich habe sehr, sehr viel Arbeit und Zeit da rein investiert, um tatsächlich eine große Gruppe von Doktorandinnen und Doktoranden durchzubringen und alles Mögliche versucht, um auch mit ganz kurz befristeten Verträgen eine finanzierte Promotion zu Ende zu begleiten. Ich sehe das in dieser Pauschalität, wie es dort geschrieben ist, als nicht gegeben an. Und wenn ich mich bei den vielen Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen, die ich kenne, umschaue, dann mühen sich also wirklich, ich kenne keinen, der sich nicht müht, also tatsächlich es bestmöglichst auch im Sinne seiner Doktoranden zu Ende zu bringen. Die Zeit tatsächlich von den Hierarchieverhältnissen, die dort angerissen sind, sind lange vorbei.
Frau Eichhorn, sehen Sie das ähnlich?
Ja, also ich finde es interessant, dass Frau Kunst jetzt sagt, sie hat ihren Doktoranden geholfen, ne, indem sie ihnen zum Teil auch kurze Verträge gegeben hat. Ja, das beobachten wir oft. Viele meinen es ja auch gut, ne? Dann kratzen sie nochmal irgendwo Gelder zusammen. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir müssen den Leuten gegenüber ehrlicher sein und denen sagen, sie haben keine Perspektive, ob das wirklich so gut ist. Also wenn ich nur einen Monatsvertrag geben kann oder ein paar Monate, sollte ich das dann wirklich machen? Also wenn wir in der Logik argumentieren. Und der andere Punkt ist diese Zeit der Machtstrukturen vorbei, würde ich sagen, nein. Also ja, es gibt sehr, sehr viele und sicher die überwiegende Zahl, die sich bemühen, das System im Sinne ihrer Mitarbeiterinnen und zu betreuenden Doktoranden und so weiter auszulegen. Aber das System gibt eben nun mal einigen wenigen Privilegien und sorgt dafür, dass alle viele von ihnen abhängig sind. Und damit ist eine strukturelle Situation gegeben, in der es sehr wahrscheinlich ist und sehr leicht ist, Macht auch auszunutzen. Und es kommen nicht viele Fälle an die Oberfläche, aber die Extremen meistens kommen eben nur nach oben. Aber das ist natürlich sehr leicht, damit davon zu kommen. Also wir dürfen nicht denken, nur weil wir davon nicht so viel hören, dass das nicht im Alltag passiert. Die Leute reden halt einfach nicht drüber, weil sie die Konsequenzen fürchten.
Markus Holz.
Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Also Sie haben mich da missverstanden, Frau Eichhorn. Was ich meinte ist, dass nach einer Projektfinanzierung häufig noch mal Monate fehlen. Und man darf jetzt, wenn man über prekäre und zu kurze Arbeitsverträge spricht, nicht unterschätzen, wie häufig das im Sinne der Durchfinanzierung von Promotionen auch ein Weg ist, der wirklich Hilfe ist. Also das jetzt nur noch als Anmerkung. Machtverhältnisse kann man haben, aber generalisieren Sie das nicht so. Also es ist eher die Ausnahme denn die Regel.
Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Erfahrungen, die gemacht werden können. Markus Holz aus Nordrhein-Westfalen hat sich gemeldet. Hallo, Herr Holz. Sie warten schon eine ganze Zeit lang in der Leitung.
Ja, ein bisschen. Ich bin Geschäftsführer einer Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik. Und ich möchte zumindest einigen der Positionen doch widersprechen. Mein Gefühl ist, die Debatte ist doch sehr stark von Nachwuchswissenschaftlern aus den Geistes- und Sozialwissenschaften angetrieben, die in der Debatte in Anspruch nehmen, für die gesamte Nachwuchswissenschaft zu sprechen. Und das ist ganz sicher nicht der Fall. Also wir haben in meiner Fakultät, und ich weiß das auch aus meinen Disziplinen von anderen Universitäten, teilweise große, große Probleme, sehr attraktive Stellen zu besetzen, weil der Nachwuchs einfach fehlt. Und zwar mitnichten, weil der zu irgendeinem Zeitpunkt frustriert die Universität verlassen hat, sondern weil er einfach schlicht nicht da ist. Das ist also insgesamt eine Debatte, die, in der man, glaube ich, extrem oder sehr genau nach Disziplinen differenzieren sollte und hingucken sollte, wer da eigentlich nach Dauerstellen oder besseren Beschäftigungsverhältnissen ruft. Das ist mein einer Punkt. Der andere Punkt ist, dass immer so getan wird, als täten die Universitäten ihren Nachwuchswissenschaftlern wahnsinnig Unrecht. Auch das ist nicht der Fall. Jedem ist klar, vielleicht nicht jemand, der gerade seinen Bachelor gemacht hat, aber spätestens, wenn ein Studierender oder eine Studierende im Masterstudium angekommen ist, dass das eine Pyramide ist, die nicht für jeden am Ende einen Platz hat. Universitäten sind auch Arbeitgeber, aber sie sind eben nicht hauptsächlich Arbeitgeber, sondern in erster Linie Qualifizierungsinstitutionen, die dafür da sind, einen kleinen Teil für die Wissenschaft auszubilden, die besten idealerweise, und einen deutlich größeren Teil für den freien Arbeitsmarkt. Und das ist auch nichts, was sich in den letzten 5 oder 10 oder 15 Jahren geändert hat, sondern das war schlicht schon immer so.
Danke, Herr Holz, für diese wichtigen Aspekte, die Sie mit reingebracht haben. Frau Kunst, Sie kommen ja selber, haben einen Hintergrund auch eher aus den Naturwissenschaften. Würden Sie auch sehen, das ist ein geisteswissenschaftliches Problem?
Ja, ich sehe es so, wie eben beschrieben, dass es große, große Differenzen zwischen den Disziplinen gibt. Es ist nicht ausschließlich in den Geisteswissenschaften so, sondern es gibt durchaus auch Fächer in manchen naturwissenschaftlichen Bereichen, die ähnlich gelagert sind. Aber in den insbesondere angewandten und technischen Fächern ist es so, wie eben beschrieben.
Ja, dann könnte man ja ein bisschen ketzerisch sagen, Frau Eichhorn, das ist halt einfach ein Problem der Geisteswissenschaften, es gibt zu viele.
Ja, das Problem ist, glaube ich, eher, dass es in den Geisteswissenschaften einfach nicht so einen für alle sofort sichtbaren alternativen Arbeitsmarkt gibt. Ja, wir haben aber da gleichzeitig sehr viel Lehramtsausbildung. Und das führt dazu, dass wir auf der einen Seite die Leute im Unisystem halten, weil wir die einfach brauchen, um die Studierenden auszubilden. Und dadurch haben wir ja so viele Leute nach der Promotion noch so viele Jahre in der Uni. Also insofern hätten wir dann Stellenbedarf. Gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass Fächer mit mehr Industriekonkurrenz, also ich kenne auch viele Ingenieure, so ist es nicht, die dann einfach sagen, naja, klar wollen die nicht im Unisystem arbeiten, denn die bekommen von irgendwelchen Firmen natürlich sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und das ist der Grund, warum sie vielleicht nicht in der Uni bleiben, obwohl sie das gerne würden. Also im Endeffekt ist es doch dasselbe System oder dasselbe Problem, nur die andere Seite der Medaille.
Frau Ciborra, welche Relevanz geben Sie denn den Geisteswissenschaften als wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion?
Naja, da ich ja nun selber Geisteswissenschaftlerin bin, halte ich natürlich enorm große Stücke auf die Geisteswissenschaften. Nein, wenn wir auf die großen Fragen, auf die großen Herausforderungen gucken, und wir haben ja nun gerade wieder sehr krisenhafte Entwicklungen, wir haben Krieg, wir haben Herausforderungen als Gesellschaft, dann muss ich sagen, dass auch die Geistes- und Sozialwissenschaften natürlich einen enorm wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir uns in die Lage versetzen, mit diesen Krisen fertig zu werden, dass wir eine resiliente Gesellschaft sind, dass wir belastbare Sozialstrukturen haben, dass wir junge Menschen haben, die durch diese Krisen psychisch stabil kommen können und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sehen auch, wie wichtig die, also ich bin ja selber ursprünglich Archäologin, wie wichtig diese wissenschaftlichen Kontakte auch international sind, was für eine große Rolle sie spielen, uns auch die Welt zu erklären, besser zu verstehen, mit dem kulturellen Erbe der Menschheit gemeinsam irgendwie umzugehen, es zu bewahren und so weiter. Also das sind ja alles Herausforderungen, die wir haben. Und insofern glaube ich, dass die Sozial- und Geisteswissenschaften von enormer Bedeutung sind.
Aber es sind zu viele da.
Naja, zu viele.
Ich weiß nicht, ob es zu viele sind.
Ja. Wenn man jetzt tatsächlich sieht, wie sich die Disziplinen entwickeln, auch Disziplinen übergreifend, wenn Sie jetzt an beispielsweise die Fragestellung des immer stärkeren digitalen und der Veränderung der Wahrnehmung von Menschen zueinander denken. Da arbeiten heutzutage doch ganz neue Strukturen zusammen, die sich gemischt aus Disziplinen gefunden haben. Also seien es jetzt Informatiker bis hin zu Juristen, Soziologen bis zu Historikern, sodass das eigentlich eine Strukturentwicklung von Universität ist, die sich sehr, sehr stark jetzt raumgreift und auch die Änderung der Strukturen für die Zukunft nach sich ziehen wird. Und ich finde, dass das ganz großartige Chancen sind, auch für viele Geistes- und Sozialwissenschaften in anderen Kontexten neuen Aufgaben auch nachzugehen. Ich sage jetzt nur mal so, gesellschaftlicher Zusammenhalt oder die ethischen Fragen und Konzeptionen zu KI, wo ja tatsächlich miteinander in auch kooperierenden Gruppen heute die wissenschaftliche Welt vorangetrieben wird.
Künstliche Intelligenz ergänze ich für alle diejenigen, die jetzt nicht sofort mit KI was anfangen können.
Und ja, pardon. Ja.
Ich möchte gerne noch an dieser Stelle Ulrich Probst aus Aachen zu Wort kommen lassen, denn auch er wartet schon eine ganze Weile. Und vor der Sendung, denke ich, ist es interessant, auch seine Erfahrungen noch zu hören.
Ja, danke für die Möglichkeit. Also ich halte es für wichtig, dass man Aspekte, die eigentlich auch schon lange bekannt sind, aber halt in Tabu bleiben und in der Nichtbeachtung, weil immer wieder in der Diskussion mit ins Gewicht bringt. Und dazu gehört nun mal auch diese ganzen Vorteilsseilschaften und dieser ganze Filz, der durch Potentatentum entsteht.
Sagen Sie mal konkret, was Sie meinen.
Ja, also die ganzen sogenannten Mittelbauprofessoren, die also keine Institutsleiter und feste Gelder haben, die werden eigentlich wie dumme Jungen behandelt. Und je fähiger sie sind, desto gefährdeter fühlt sich mancher eigentlich inkompetente Institutsleiter, davon gibt es genug, die einfach ähnlich wie die Manager der 90er und Anfang 2000er Jahre leicht ins Amt kommen durch Beziehungen. Und solche Leute, die dominieren Gelder, Geldflüsse und dominieren auch letztlich dann Autorenschaften. Also das ist eine Sache, die wird überhaupt nicht thematisiert und die trifft eigentlich die jungen Leute genauso hart. Und darüber wird nie gesprochen. Warum? Weil solche Karrieren im Stillen sozusagen ausgehandelt werden. Und ich denke, die Medien sind genauso davon betroffen, deswegen reden sie darüber auch nicht. Und ich halte
Wir es reden ja im Moment darüber.
Ja, erwähne es, sie nicht. Ja. Ich wollte nur sagen, das ist wichtig, dass Sie solche Dinge immer dagegen halten und sehen, dass die Realität eine geschönte ist. Ja?
Dankeschön, Herr Probst, dass Sie uns das so noch bis zum Ende der Sendung mitgeteilt haben, dass wir das hier noch mit aufnehmen konnten, Ihre Beobachtungen. Und ich danke natürlich allen anderen auch, dass Sie sich beteiligt haben an dieser Diskussion über die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen, wie sie verbessert werden kann. Professor Dr. Sabine Kunst, ehemalige Präsidentin der Humboldt-Universität, war dazu geschaltet. Ebenfalls Dr. Christin Eichhorn, Mitinitiatorin von Hashtag Ich bin Hanna. Und Dr. Ina Ciborra, wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Danke Ihnen allen. Es geht jetzt hier weiter im Programm mit Corso Kunst und Pop. Und am Mikrofon verabschiedet sich für Campus und Karriere Bettina Köster.